Willkommen zu unserer Kulturpresseschau heute Morgen mit Martin Maria Schwarz. Und da bietet sich begründete Gelegenheit, um wenigstens für einen Moment von der Corona-Gegenwart abzuweichen. Denn heute ist schließlich Ehrentag für Friedrich Hölderlin. Der Dichter wurde am 20. März 1770 geboren in Laufen am Neckar. Wir werden heute den ganzen Tag über in HR2 Kultur einen leichten Schwerpunkt legen auf Hölderlin. Das nächste Mal so in rund einer Stunde. Aber erstmal zu dir, Martin. Wer widmet sich ihm denn alles in den Zeitungen?
Na, eigentlich alle. Die Taz, die Frankfurter Rundschau, sehr stark die Süddeutsche Zeitung, wo Hölderlin auf zwei Seiten ausführlich bedacht wird, mit einem Streifzug durch diverse Gedenkorte und geschlossene Ausstellungen. Aber auch die Welt bietet ein kurzweiliges Porträt, geschrieben von Tilman Krause, der sich die Frage stellt, warum Hölderlin von allen deutschen Klassikern am fremdesten geblieben ist. Und er beantwortet sie kompakt, weil er völlig quer zu unserer Zeit steht. Viel zu viel Pathos, das Verlangen nach Transzendenz, die völlige Abwesenheit von Scherz und Ironie. Das alles hat ihn wenig kompatibel gemacht. Zumal es schon eines speziellen Bildungswissens bedürfte, um die Ketten zu lösen, die seine Texte oft um sich haben. Zu Lebzeiten ging es Hölderlin auch nicht viel anders. Nicht verstanden oder gar nicht erst wahrgenommen. Und wenn man ihn wahrnahm, dann waren seine Zeitgenossen zurückgeschreckt vor so viel Unbedingtheit, die griechische Antike und ihren Götterkosmos wieder zurückzufordern. Er wollte heraus aus der Götternacht, in der er die Mitwelt gefangen sah, was ihm bekanntlich dann nicht gelang. Aber, so Tilman Krause abschließend, diese Texte haben es nach wie vor in sich, eine besondere Magie getragen von dem Verlangen nach dem Absoluten. Jetzt muss ich mal husten.
Ich mach das Mikrofon mal aus, geht das ungestört. Ja, unser Verlangen richtet sich ja sonst definitiv weiter darauf, ein Virus irgendwie in den Griff zu kriegen. Dafür haben etliche Staatsmänner und Frauen in den letzten Tagen Reden an die Nation gehalten, um auch den Ernst dieser Corona-Lage nochmal zu unterstreichen. Vorgestern Abend Angela Merkel und im Feuilleton des Tagesspiegels wird heute ihr Auftritt verglichen, und zwar in Sprache und Haltung mit denen ihrer Amtskollegen. Was erfahren wir da?
Nun, Autor Rüdiger Schaper diagnostiziert sehr viele gereimt, aber auch Ungereimtheiten. Zunächst will er glaubhafte Erschütterung hinter Merkels gewohnt ruhigen Worten erkannt haben und auch eine letzte Warnung an all die Sorglosen im Land herausgehört haben, bevor es zur Ausgangssperre kommt. Damit sei aber auch das Klischee von der analytischen Wissenschaftlerin widerlegt. Dafür hatte Merkels Ton etwas zu pastorales. Der Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg als Bezugspunkt zur letzten Extremsituation völlig schief. Sowie Macrons Griff zum Wort Krieg, sowie Österreichs Kanzler Kurz, der ähnlich wie Merkel den Bogen zum Zweiten Weltkrieg schlug. Worauf Schaper dann nur kurz bemerkt, naja, den Zweiten Weltkrieg haben Deutsche und auch ein paar Österreicher angefangen. Eine Mahnung, die uns ins Dunkle führt und bloß die Unsicherheit der Redner beweise. Aber vor allem werde in diesen Reden ein Problem sichtbar, das alle demokratisch gewählten Kanzler oder Präsidenten haben. Eine grundsätzlich offene Gesellschaft mit den restriktiven Maßnahmen in Übereinstimmung zu bringen, die eine Pandemie offensichtlich jetzt erfordert. Sie haben alle kein Anschauungsmaterial, wie man in einer Demokratie mit sowas umgeht. Die Pest wütete im Mittelalter, die spanische Grippe im Ersten Weltkrieg. Neuland also für alle.
Ja, um Offenheit zu bewahren, haben ja viele Kulturinstitutionen mittlerweile auf online umgeschaltet. Vor einer Dreiviertelstunde in unserer Frühkritik haben wir zum Beispiel über die Wohnzimmerkonzerte von Igor Levit gesprochen. Das finden Sie jetzt online auf hr2.de. Ja, und auch die Kulturinstitutionen bieten ein digitales Programm, sei es mit Musikstreams, mit Lesungen oder auch mit virtuellen Ausstellungsrundgängen. Ein bisschen anders macht es im Moment die Basler Fondation Bayerler, die ihre ja so erfolgreich angelaufene Edward-Hopper-Ausstellung jetzt aussetzen muss und auf Instagram verlegt hat. Und auch das macht sie mit großem Erfolg, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Wie kommt's?
Naja, die Fondation Bayerler postet regelmäßig Bilder mit eingehenden Erläuterungen. Und teils beabsichtigt, teils ungewollt korreliert das bestens mit unserem zunehmend isolierten Gefühl der Corona-Gegenwart. Das findet jedenfalls der Autor des Artikels, Nikolaus Freund, und nimmt als Beispiel das Gemälde Morning Sun, wo eine Frau im Nachthemd allein auf dem Bett sitzt und offensichtlich nicht wisse, wie ihr geschehen ist oder was sie mit dem Tag anfangen soll. Oder das Bild mit dem Titel Cape Cod, in dem eine andere Frau sehnsüchtig und besorgt auf Dünengras und düstere Baumreihen schaut. Die Fondation selbst hat dazu geschrieben, was man nicht sieht, ist genauso wichtig wie das, was man sieht. Und draußen ist das Virus, ergänzt der Autor. Das klingt jetzt ein bisschen herbeigebogen, aber in der Deutung dann auch wieder ganz anregend, wenn man das mit dem Virus weiterfasst. Freund geht nämlich in seinem Artikel in der Süddeutschen Zeitung auf die zahlreichen häuslichen Situationen im Werk Hoppers ein. Der Rückzug ins eigene Heim als typisches Merkmal des modernen Lebens durch die Überforderung, die das äußere Leben bedeutet. Auf jetzt und hier angewendet, wir müssen uns von den anderen isolieren, weil sie krank seien oder wir sie anstecken könnten. Diese nahe Ferne treffen die Gemälde Hoppers, so Nicolas Freund in der Süddeutschen Zeitung.
Ja, und wir haben zum Schluss noch ein Beispiel für das Konstruktive, was in der Not dann halt eben auch oft wächst. Und das führt uns zu einer Sportlerin, zu der bekannten Darmstädter Tennisspielerin Andrea Petkovic.
Ja, diese hat sich verletzungsbedingt einerseits, aber auch durch den ohnehin brachliegenden Tennisbetrieb einen kleinen Traum erfüllt und einen Buchclub ins Leben gerufen. Nicht als weitere Selbstvermarktungsplattform, dazu sei sie als Vielleserin zu glaubwürdig und auch als Kulturfreak im Inner Circle viel zu vertraut, das sagt jedenfalls der Autor dieses Artikels in der Süddeutschen Zeitung. Und sie sei auch dafür bekannt, dass sie immer Brücken aus ihrer Berufswelt in andere zu schlagen versteht. So würde sie auch ihren Buchclub unter dem Titel Racket Book Club betreiben, als eine Art Wettbewerb, wo die Mitglieder aus 4 von ihr vorgeschlagenen Büchern eines wählen, über das dann völlig frei und wild und losgelassen diskutiert wird, ohne jede Deutschunterrichtsstimmung, wie in dem Artikel in der Süddeutschen Zeitung sie zitiert wird. Gewonnen hat in der ersten Ausscheidung der Essayband String Theory von David Foster Wallace und jeder, der will, darf im Internet mitmachen. Für den Kopf gibt es gerade heute nichts Besseres, als sich mit dem Lesen neue Perspektiven zu schaffen, sagt Petkovic dazu, so wird sie zitiert in diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Wer will dem widersprechen?
Herzlichen Dank, Martin Maria Schwarz. Und unsere Kulturpresseschau, die gibt es zuverlässig auch online auf hr2.de, wenn Sie da reinschauen möchten, heute auch mit einem Hölderlin-Schwerpunkt.
Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.